Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Seinen ersten Titel bei einem Grand Slam zu holen, das ist noch nicht so vielen Menschen passiert. Jelena Ostapenko ist das zum Beispiel 2017 passiert, als sie die French Open gewann. 2020 hat es Iga Swiatek geschafft, die vorher nur Titel bei ITF-Turnieren gewonnen hatte, die schon bei den Australian Open in diesem Jahr auf sich aufmerksam gemacht hatte, von der wir alle wussten, dass sie ein großes Talent ist, dass sie so ein großes Talent ist und dass sie jetzt 2020 schon zu den Titelträgerinnen gehört. Das haben nur die wenigsten absehen können. Sie gewinnt das Finale in überzeugendster Manier mit 6:4 und 6:1 gegen Sofia Kenin und ist die Spielerin, die seit Steffi Graf 1988 am wenigsten Spiele bei den French Open in einem Grand Slam verloren hat, nämlich 28. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge und unserem Tour de Jour hier auf meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Über ein Herren-Doppelfinale haben wir gleich auch noch zu sprechen, aber natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Wir müssen über Iga Swiatek sprechen und ihren Finaleinzug beziehungsweise über ihren Sieg. Iga Swiatek reiht sich ein in eine Liste von Spielerinnen, die in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben. Und es hat vielleicht mit Jelena Ostapenko 2017 angefangen. Dann Sloane Stephens, Naomi Osaka, Ash Barty, Bianca Andreescu letztes Jahr, Sofia Kenin in diesem Jahr und jetzt dann halt Iga Swiatek. Das Tennis, das Damentennis hat sich gar nicht so groß verändert. Aber wir erleben im Moment einen Umbruch, der ja bemerkenswert ist.
Ja, jetzt wird das Tableau halt eröffnet. Wir sehen wahrscheinlich, wer in den nächsten Jahren Grand Slam Turniere gewinnen wird. Es sind auch ein paar dabei, die noch keine gewonnen haben, unter anderem Coco Gauff, die wir, glaube ich, wirklich immer nennen müssen. Es gibt auch noch ein paar ältere, die haben wir natürlich auch schon regelmäßig erwähnt, von Muguruza bis Halep und Serena natürlich auch, aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn in der Spitze und der Breite das Damentennis wirklich von sehr jungen Spielerinnen übernommen wird.
Ich frage mich, ist das Tennis wirklich anders geworden oder ist das wirklich so, weil wir haben Spielerinnen wie Simona Halep, die hier dann ja auch gegen Iga Swiatek verloren hat, die immer noch groß dabei sind, beziehungsweise wirklich, wirklich immer noch ganz vorne dabei sind. Aber wenn man jetzt schon denkt, dass Ashleigh Barty zum älteren Eisen gehört und wir bei jedem Turnier eigentlich in irgendeiner Weise eine 19, 20, 21-Jährige haben, dann frage ich mich, hat sich Tennis in irgendeiner Weise weiterentwickelt, dass ältere Spielerinnen, wie jetzt zum Beispiel Serena Williams, gut, die wäre bei in normalen Verhältnissen jetzt auch vielleicht nicht mehr ganz vorne dabei, aber ich sage jetzt auch mal zum Beispiel Angelique Kerber, dass die Spielerinnen im Moment große Probleme haben, den Anschluss zu behalten.
Na, ich glaube, es ist eine Entwicklung, die wir in vielen Sportarten gesehen haben über die letzten zwei Jahrzehnte, und zwar eine Professionalisierung. Und wir haben in vielen Sportarten ganz prominente Vertreter dieser Professionalisierung weit vorne. Im Tennis sind Serena und die großen drei, im Basketball ist jemand wie LeBron James, im Fußball gibt es Spieler, die ja Anfang, Mitte 30 sind. Als ich noch Fußball verfolgte, gehörte man da zum alten Eisen. Und da glaube ich, ist es einfach so, dass diese Professionalisierung eingetreten ist und dass die größten Talente, die zeitgleich in diese Professionalisierung, sei es eine mentale, sei es eine körperliche Professionalisierung, investiert haben, lange davon profitiert haben, weil sie ihrer eigenen Generation voraus waren und die Generation, die dahinter kam, noch nicht völlig natürlich damit aufgewachsen ist. Das sind noch nicht Leute, die mit 7 oder 8 schon so eine Professionalisierung durchlaufen haben. Was ich nicht sagen will, dass diese Leute nicht trainiert haben. Wir kennen alle das berühmte Beispiel, zum Beispiel von Maria Sharapova und der 1 Million Bälle, ich glaube, vor dem 13. Geburtstag. Aber ich glaube, der Kontext ist heutzutage ein anderer. Und die Generationen, die wir jetzt in verschiedenen Sportarten durchkommen sehen, und wir sehen es ja in verschiedenen Sportarten, dass im Moment Teenager zum ersten Mal seit längerer Zeit wirklich durchkommen, die sind in einem ganz anderen Sportkontext aufgewachsen. Und Sport hat sich revolutioniert in den letzten 20 Jahren. Und das sind die ersten Leute, die in diesem revolutionären Kontext aufwachsen. Und ich glaube deswegen, ja, haben sie vielleicht eine Lücke füllen können, weil oben sind noch die wirklich Allzeitgrößen und dazwischen sind teils sehr, sehr gute und teils herausragende und teils auch historische Talente, aber nicht so in der Breite. Und deswegen war es relativ schnell möglich, in die Breite vorzustoßen. Und jetzt zeigt sich eben, wer aus dieser Breite durchaus Talente für die Zukunft sind, die in der Lage sind, es zu dominieren. Und das heißt nicht, was wir unter der Woche schon gesagt haben, dass eine Angelique Kerber, eine Simona Halep sowieso natürlich keine Sparti nicht mehr Turniere gewinnen können oder nicht die beste Spielerin der Welt sein können. Aber ich glaube, dass dort von unten eben wirklich eine total professionalisierte Generation durchkommt. Bestes Zeichen jetzt bei Swiatek, worüber auch immer wieder berichtet wurde, aber auch zu Recht, sie arbeitete schon als 18-Jährige mit einer Sportpsychologin zusammen. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. ob du das mit 18 machst oder ob du das irgendwann mal mit 29 machst. Und da ist eben wirklich so ein Profilevel, dass man, glaube ich, einfach deswegen da im Moment bei den Damen wie bei den Herren so eine große Generation durchstechen sieht.
Es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn wir uns die Top 20 der Damen angucken, jetzt gerade im Moment das tagesaktuelle Ranking, Ashleigh Barty 24 Jahre alt, Simona Halep ist 29, das ist die älteste, Karolina Pliskova ist 28, Petra Kvitova ist 30, dann auch Kiki Bertens 28 und Serena Williams 39. Aber daneben und dazwischen dann Naomi Osaka, Sofia Kenin, wir haben Bianca Andreescu, wir haben Belinda Bencic, Arina Sabalenka, wir haben Madison Keys, die noch immer 25 ist, jetzt Iga Swiatek, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova. Also das ist eine Generation, die jetzt in den nächsten 10 Jahren uns ja nicht beehren wird, aber beglücken wird wahrscheinlich mit fantastischem Tennis und die aber im Moment noch keine Spielerin da unter sich haben, wo man sagt, das ist the real deal, oder? Ich meine, also Iga Swiatek war beeindruckend. Letztes Jahr Bianca Andreescu war unfassbar beeindruckend. Auch Naomi Osaka. Aber ich habe bislang das Gefühl, es ist noch nicht eine Spielerin dabei, wo man so richtig sagen kann, vielleicht bei Naomi Osaka, wo man so richtig sagen kann, die wird über Jahre Platz 1 bis Platz 3 in der Weltrangliste haben, wie wir es zum Beispiel bei Serena gesehen haben.
Ja, wobei das bei Serena am Anfang der Karriere auch nicht unbedingt so war. Sie war überragend, als sie auf die Bühne kam, aber Venus hatte die besseren Resultate. Am Anfang war da noch Hingis. Die beiden Belgierinnen konnten am Anfang definitiv bei ihr mithalten. Pierce war da, wer war noch da? Noch 4, 5 andere Spielerinnen, die ungefähr in Davenport natürlich auf einem ähnlichen Level unterwegs waren. Serena hat sich dann einfach mit der Zeit abgesetzt. Und ich würde dir zustimmen, dass mit niemand dabei ist, bei dem wir sagen können, mit Sicherheit gewinnt die Spielerin 10 Grand Slam Turniere. Aber es sind natürlich schon gute Zeichen. Osaka hat früh schon 3 gewonnen. Andreescu hat ihren ersten Grand Slam als Teenagerin gewonnen. Swiatek, Ostapenko war quasi Teenagerin, als sie ihren ersten Grand Slam gewonnen hat. Kennen, dürfen wir einfach nicht vergessen, die hat hier 2 Grand Slams in einem, 2 Grand Slam Finals in einem Jahr erreicht, hat sie heute gewonnen. Wäre es erstmal seit 4 Jahren bei den Damen gewesen. Also da sind schon Zeichen, aber dadurch, dass mit so viele da sind, kann sich natürlich keine komplett absetzen.
Iga Swiatek hat dieses Finale mit 6-4 und 6-1 gewonnen. Sie hat vor 2 Jahren Wimbledon gewonnen als Juniorin, beziehungsweise bei den Juniorinnen hat sie das gewonnen. Damals einen Jahrgang zusammen mit Corey Goff, die French Open damals gewonnen hat, oder Wangshi Yu, die US Open damals gewonnen hat. Und sie hatte bei den Australian Open dieses Jahr schon überzeugt. Und wir haben schon so ein bisschen länger dann auch unser Auge auf sie geworfen. Aber wie sie in diesem Turnier ja durchgecruised ist, so ein bisschen wie die Kreissäge durch das Holz. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und es gipfelte in diesem Match gegen Sofia Kenin. Und Iga Swiatek hat eigentlich genau das Gleiche gemacht, wie sie es immer gemacht hat. Sie hatte super Returns. Sie hat eine fantastische Vorhand, die mit unglaublich viel Spin kommt. Und sie hat Sofia Kenin in die Defensive gedrückt. Und Sofia Kenin, die keine langen Ballwechsel im ersten Satz gewonnen hatte, musste auf die kurzen Ballwechsel gehen und hat es nicht geschafft, diese kurzen Ballwechsel so zu dominieren, dass sie das Spiel ausgeglichen halten konnte. Ist das halbwegs eine ordentliche Zusammenfassung?
Ja, und es hätte eben wahrscheinlich alles noch klarer werden können, wenn Swiatek einen besseren Tag beim Serv gehabt hätte. Denn der war wirklich schwach, das kann man einfach mal sagen. Schwach für ihr Level natürlich. Und hätte sie da, sagen wir mal, mit 60-65% serviert, dann hätte es am Ende wahrscheinlich ein weiteres 6-2, 6-1 sein können. Und Kenin hat ein gutes Level, wenn auch kein überragendes Level gebracht, aber Kenin ist da dann natürlich anscheinend auch physisch zum Ende. Ich glaube schon, dass sie angeschlagen war, physisch vor eine Wand gelaufen, aber eben auch vor eine spielerische Wand. Und die Bedingungen hier, und ich glaube, dass das wird dann immer klarer und das braucht man ein bisschen Zeit, bis man die jungen Spielerinnen und Spieler so kennenlernt. Ich glaube, das sind wirklich ziemlich ideale Bedingungen. Wir können dann über Swiatek und ihre Zukunft sprechen. Ich weiß nicht, ob sie das selber einfach abziehen kann bei den Australian Open oder US Open. Aber auf dem Sand glaube ich, das ist so ein ziemlich idealer Belag für sie, weil sie war gerade eben wirklich mit der Vorhand in der Lage, sogar die Rückhand von Kenin dauerhaft anzugreifen. Und die Rückhand von Kenin ist einfach eine der besseren, die wir im Moment in der Tenniswelt haben. Aber sie hat sie mit Wucht angreifen können. Sie ist flach draufgegangen. Sie ist inside-out draufgegangen. Sie ist linienlang gegangen. Und das war ja der überragende Schlag, die Vorhand von Iga Swiatek.
Ich möchte eigentlich oder ich scheue eigentlich diese Vergleiche zwischen Frauen und Männern gerade beim Tennis, aber diese Vorhand von Iga Swiatek hat mich heute in manchen Teilen und auch während des Turniers in manchen Teilen an die von Rafael Nadal auf Sand erinnert, weil sie mit unglaublich viel Spin diese Vorhand spielt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie technisch vielleicht nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewinnt oder mit ihrem Vorhandschwung, aber diese Vorhand entwickelt so einen derben Spin, dass sie dann auch ihre Spielerin oder ihre Gegnerin dann wegdrücken kann. Ist sie so ein bisschen, hat sie so ein bisschen die Nadalsche Vorhand auf Sand, auf diesem Sand?
Ja, interessant. Mich erinnert sie fast ein bisschen eher an Djokovic in manchen Belangen. Zum Beispiel, wenn sie in der Lage ist, wirklich ganz, wenn sie wirklich quasi mitten in der Korte auf der Grundlinie steht und so einen Schwung reinbekommt, dass sie einen Winner quasi links von sich platzieren kann, an den die Gegnerin gar nicht mehr rankommt. Ja, das ist ja so ein bisschen was Djokovic auszeichnet. Und sie hat generell einfach eine herausragende Vorhand. Und auch eher das wahrscheinlich, was man Herrenvorhand nennen würde. Eben im Damentennis wird häufig in der Jugend ein sehr flaches oder wurde in den früheren Jahren, das ändert sich auch ein bisschen, aber wurde ein sehr flaches Tennis beigebracht. Bei den Herren ist einfach generell mehr Topspin drin. Fängt im Jugendbereich an, hat jetzt nicht damit zu tun, dass die Damen es nicht können, sondern einfach, dass es quasi so gelehrt wird. Und sie hat wahrscheinlich in vielen Belangen eher eine Herrenvorhand. Und von daher ist es natürlich ja möglich, dort Fragmente zu sehen, sei es von Nadal oder von Djokovic oder auch von anderen. Und es ist auf jeden Fall ein herausragender Schlag hier auf dem Sand.
Im ersten Satz hatte Sofia Kenin den Satz noch halbwegs ausgeglichen gehalten. Es gab zwischendurch eine Phase, wo beide bei ihrem Aufschlag wackelten, wo es drei Breaks hintereinander gab. Und wenn man sich da dann die Rallyes anschaut, was ich vorhin gesagt habe, dass Sofia Kenin sehr unter Druck stand und diese kurzen Bälle gewinnen musste, hat sie sogar mehr Ballwechsel bei 0-4 Schlägen gewonnen. Aber sie stand unter Dauerdruck von Iga Świątek. Sie wusste, wenn der Ballwechsel länger dauert, hat Świątek hier die Vorteile. Mehr als neun Schläge in einem Ballwechsel, da hatte Świątek 10-1 Punkte gemacht. Also in 11 Ballwechseln 10 Punkte gemacht. Und auch die Ballwechsel zwischen 5 und 8 Schlägen war bei 11-10. Kenin war bemüht, diese Punkte so kurz wie möglich zu halten, möglichst früh auf den Winner zu gehen. Aber das ist ein unglaublicher Druck, der dann auch von Świątek entfaltet wurde auf diesen Aufschlag von Sofia Kenin. Und das war bemerkenswert. Und Kenin ist unter diesem Druck ja so ein bisschen eingeknickt.
Und wenn wir nochmal auf die Langballwechsel gucken, da sind die French Open ja auch so nett und dröseln das ein bisschen auf und dann sehen wir, das waren 11 Punkte, die eben am Ende dort gespielt wurden mit mehr als 9 Schlägen, 10 davon gingen an Świątek und nur 3 davon waren Unforced Error von Kenin. Alles andere wurde quasi von Świątek entschieden, entweder über Winner oder darüber, dass sie einen Forced Error bekommen hat von Kenin. Und das hat ja auch wieder so ein bisschen wiedergespiegelt, was dort passiert ist, dass sie einfach durch diesen Dauerdruck in der Lage war, entweder den Fehler zu bekommen oder sich den Court so weit zu öffnen, dass sie einen sicheren Winner reingebracht hat. Was mir bei ihr in den ersten Spielen sehr gut gefallen hat, war, wie tief sie an die Linie gespielt hat. Das hat sie gegen Halep so ausgezeichnet. Das waren vielleicht 20, 30 Zentimeter an die Linie ran. Da konnte Halep nichts machen. Da konnte Kenin heute auch nicht viel machen. Da hatte Kenin dann auch einfach nicht so die Power für, um dagegen zu halten. Und später im Match, fand ich, hat sich Świątek einfach wirklich den Court immer wieder sehr klug geöffnet. Und klassische Kombination, wirklich so ein bisschen in die Rückhandecke von Kenin mit einer wuchtigen Vorhand gegangen. Kenin kommt zwar noch ran, kurzer Ball und Świątek setzt den zum sicheren Winner in den Court rein. Also das war etwas, was ich sehr beeindruckend fand, wo man einfach gesehen hat, der beste Grundschlag von Kenin, ihre Rückhand, konnte heute nicht mithalten gegen den besten Grundschlag von Świątek und das ist ihre Vorhand.
Der zweite Satz verlief dann deutlich eindeutiger für Świątek, weil auch Sofia Kenin gehandicapt war. Sie hatte schon das ganze Turnier über Probleme am Oberschenkel und die haben sich dann ja so ein bisschen verselbstständigt, möchte ich sagen, im zweiten Satz. Und der zweite Satz war dann eine Einbahnstraße, 6-1. Du hast Kenin immer wieder gesehen, wie sie fast den Tränen nah war. Sie hatte dann tatsächlich auch ein paar Tränen vergossen auf der Bank. Sie hat ja zum Beispiel gesagt, bei den Australian Open wäre sie nach jedem Match, hätte sie, um Druck abzubauen, hätte sie geheult. Und das muss, sie ist ja sehr, sehr ungnädig zu sich selber. Und sie ist ja sehr, dass sie sagt, dass sie sich selber Fehler nicht verzeiht. Unter welchem Druck sie sich selber sieht und unter welchen Druck sie sich selber setzt, auch das ist etwas, was ich so eher selten sehe.
Ja, das ist natürlich die große Karrierefrage, bei ihr kann sie das durchhalten?
Ja.
Und muss sie es durchhalten, um die Leistung zu bringen, die sie jetzt bringt? Weil wenn ja, dann wird sie wahrscheinlich irgendwann einen kleinen Burnout erleben. Nicht unbedingt jetzt als psychische Krankheit Burnout, sondern einfach, dass irgendwann die Energie ausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch 5, 6, 7 Jahre durchhalten kann. Selbst Maria Sharapova wusste das irgendwann anders zu dosieren. Also man kann davon ausgehen, dass wir da noch einen Wandel erleben werden. Und dann ist die Frage, wie gut ist ihr Spiel ohne diese Intensität? Mhm. Und die ist einfach, ja, die ist extrem beeindruckend und die bringt ihr natürlich auch viele Matches. Ja, das ist wahrscheinlich die große Kennenfrage für die Zukunft.
Sie ist erst knapp 22 und wie gesagt, mit dieser Intensität, das ist, das Streichholz brennt im Moment an beiden Enden, möchte man meinen. Da muss sie anders, vielleicht muss sie da wirklich dann so ein bisschen cooler werden da, aber mit welcher Verachtung sie manche Fehler von sich begleitet, das ist schon stark. Kennen, wie gesagt, ist erst knapp 22, auch sie wird die nächsten 10 Jahre, wird sie wahrscheinlich noch im Welttennis in der Spitze mit dabei sein. Hier, das ist eine unglaubliche Intensität, die sie aufbereitet. Wohin führt der Weg von Iga Swiatek, frage ich mich jetzt. Sie ist jetzt Nummer 17 in der Weltrangliste, ist jetzt durch diesen Sieg bei diesem French Open unter die Top 20 vorgedrungen und sie ist erst 19 und es werden noch einige Rückschläge kommen, es werden auch einige Jahre noch kommen, die vielleicht nicht so richtig gut für sie verlaufen werden. Aber ich frage mich, wo ist das Limit für Iga Swiatek?
Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, wir können sie ein bisschen vergleichen mit Jelena Ostapenko, weil die wirklich eben, die war ein paar Tage älter, als sie ihre French Open auch eher aus dem Nichts kommt, gewonnen hat, war ein klein bisschen besser in der Weltrangliste, als es Swiatek jetzt ist. Worüber ist Ostapenko so ein bisschen gestolpert in den Jahren danach? Sie hat kein katastrophales Tennis danach gespielt, aber so ganz rangekommen ist sie auch nicht mehr. Ihr Aufschlag ist schwächer geworden, die Toughness hat vielleicht irgendwann ein bisschen gefehlt. Ja, das, denke ich, war so ein bisschen der Unterschied für sie. Und jetzt ist die Frage, hat Swiatek auch so eine mögliche Schwäche in ihrem Spiel drin wie Ostapenko? Wie sicher ist der Aufschlag? Wird er in wichtigen Matches ja quasi ihr zur Verfügung stehen oder nicht? Ich glaube, das ist schon eine relevante Frage. Die andere Frage ist, wie nehmen die anderen ja, Belege ihr Spiel an? Ich glaube, es ist schon eine Ausnahmesituation, wie gut die Vorhand hier auf dem Sand arbeitet. Wird ihr das auf selbem Level bei den Hardcore Grand Slams und den Wimbledon gelingen? Oder wird sie da dann eben eher über ihre Variabilität die Spiele gewinnen müssen, was wir auch schon gesehen haben? Ja, und bleibt sie natürlich verletzungsfrei? Das ist immer die ganz große Frage. Müssen wir nur zu Bianca Andreescu gucken, die letzte 19-Jährige, die ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Und wenn sie die drei Faktoren in den Griff bekommt oder die ihr nicht in den Weg gehen, dann wird sie wahrscheinlich mehr Grand Slam-Turniere gewinnen. Also ich denke, dafür hat sie das Level schon.
Sie wirkt so furchtbar abgeklärt. Du hast es vorhin erwähnt, sie arbeitet mit einer Sportpsychologin zusammen, hat von Anfang an da auch nicht in irgendeiner Weise hinterm Berg mitgehalten. Es gibt ja durchaus Spieler und Spielerinnen, die dann sagen, ja, ich arbeite mit einem Mentalcoach zusammen, aber ich möchte nicht drüber sprechen oder so. Sie war immer sehr, sehr offen und sie wirkt so unglaublich abgeklärt jetzt schon. Das haben wir letztes Jahr bei Bianca Andreescu genauso gesagt. Andreescu, da streikt im Moment der Körper leider. Bei Iga Swiatek ist das schon ein sehr, sehr erwachsenes Auftreten, was für sie hat.
Ja, und trotzdem scheint sie mir jetzt eher aus der Osaka-Schule zu kommen. Sie ist jetzt, glaube ich, nicht die Extrovertierteste. Sie ist nicht Andreescu. Andreescu ist wirklich einfach ja, der Mittelpunkt der Party. So wirkt mir Swiatek jetzt nicht. Und es wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn sie jetzt eine ähnliche Entwicklung wie eine Osaka nehmen würde. Die hat dann ja nochmal direkt hinterhergelegt bei den Australian Open, hat dann aber schon ein Jahr gehabt, wo sie sich so ein bisschen ganz oben orientieren musste. Ja, und jetzt wissen wir halt noch nicht ganz, wie es weitergegangen ist, weil wir jetzt nur so wenig Tennis in diesem Jahr gesehen haben. Sie hat ja US Open gewonnen, aber wie sich das über so eine Saison entwickelt, wissen wir nicht. Das ist jetzt natürlich auch die große Frage bei Swiatek. Wann kriegen wir normales Tennis in Anführungszeichen zurück und wie sieht das dann im Alltag aus? Es kann ja gut sein, dass die allermeisten Damen, die wir hier gesehen haben, das nächste Mal in Australien gesehen werden. Also da schließt sich jetzt einfach nicht so viel an, wie es in der Vergangenheit getan hat. Und da müssen wir dann mal gucken, wie die nächste Saison für sie aussieht. Aber ich glaube, sie wird jetzt schon sicherlich zu den Mitfavoritinnen bei den French Open im nächsten Jahr zählen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Was denkt sie wohl an Jeschka Radwanska? Von der war ich mir damals so sicher, dass sie irgendwann Grand Slam gewinnt. Sie hat es leider nie geschafft. Und jetzt ist es, Iga Swiatek in ihrem, ich glaube, 7. Main Draw, ist es jetzt geglückt, einen Grand Slam zu gewinnen. Jeschka Radwanska wird stolz auf ihre Nachfolgerin sein, glaube ich.
Ja, ich hatte ja hier auch das geretweetet. Es war erst ein bisschen schwer zu erkennen, dass der Tweet von Radwanska war, weil das Bild so komisch aussah, aber sie hat es einfach von einem Fernseher abfotografiert. Ich glaube auch, dass Radwanska das so für sich einordnen kann. Radwanska, wenn sie ganz ehrlich mit sich ist, weiß sie, dass sie nicht die Power im Spiel hatte, um einfach ohne das Zutun anderer einen Grand Slam gewinnen zu können. Und wenn, dann hatte sie die Chance ehesten in Wimbledon. Aber in Wimbledon ist die Konkurrenz halt auch sehr hart. Und ich glaube, dass sie das realistisch einschätzen kann. Und sie wird eben auch sehen, dass was Świątek in der Vorhand hat, das hatte sie halt nie in ihrem Spiel. Sie war eine sehr unterhaltsame Spielerin, aber dass das ganz besondere hat halt gefehlt. Und ich glaube, das wird sie schon realistisch einschätzen können.
Agnieszka Radwanska hat keinen Grand Slam gewonnen. In der Open Era ist Iga Świątek die erste Frau, die das gewonnen hat, die ein Turnier gewonnen hat, die ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Und ansonsten hat Lukasz Kubot noch für Polen. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt, ob Fürstenberg, Matkowski auch mal einen Grand Slam gewonnen haben. Haben sie aber nicht. Und deswegen Lukasz Kubot und Iga Świątek sind jetzt die beiden Grand Slam Sieger aus Polen. Iga Świątek die erste Frau, die dort im Tennis einen Grand Slam geholt hat. Damit ist die Damenkonkurrenz zu Ende. Es hat allerdings auch noch ein Herren-Doppelfinale gegeben. Und über das sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserem Tour de Jour auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Oh.
2010, 2011 haben Bob Bryan und Mike Bryan die Australian Open zweimal hintereinander gewonnen. Seitdem ist es nicht mehr einem Doppel gelungen, ihren Titel zu verteidigen bei einem Grand Slam Turnier. Bis heute. Andreas Mies und Kevin Krawitz haben ihren Titel bei den French Open verteidigt. Sie haben im Finale gegen Mate Pavic und Bruno Soares mit 6:3 und 7:5 gewonnen und haben hier, nachdem der Anfang des Jahres gar nicht so richtig gut verlaufen ist für die beiden, jetzt quasi ein Statement wieder gesetzt und das One-Hit-Wonder, Philipp, das glaube ich, können wir komplett ad acta legen.
Ja, das natürlich schon. Seitens wird jetzt zum Two-Hit-Wonder, aber ich glaube auch nicht dran, dass die beiden jetzt einfach von der Bildfläche verschwinden werden, worin sie sich auf jeden Fall bewiesen haben in den letzten 15 Monaten oder was ist jetzt 16, 17 Monaten, dass sie große Matches spielen können. Und sie sind in diesem Finale aufgetreten wie zwei Spieler, die schon mal Grand Slams gewonnen haben. Sie standen gegenüber zwei Spielern, die auch schon Grand Slams gewonnen haben. Und ich denke, im ersten Satz war die Ausstrahlung wirklich diejenige, dass man Krawitz und Mies abnahmen, schon 7 oder 8 Grand Slams gewonnen zu haben. Und sie haben insgesamt eine sehr grundsolide Doppelpartie gespielt, viele Aufschläge reinbekommen, gut retourniert, am Netz abgedeckt, was abzudecken gab. Also das war ein hohes Niveau und das ziemlich fehlerfrei präsentiert. Chapeau.
Absolut Chapeau. Und mich haben heute die Returns beeindruckt. Das war schon im Halbfinale war das so der Schlüssel zum Sieg für die beiden. Und jetzt heute haben sie tatsächlich sehr, sehr stark returniert und haben Pavic und Soares haben sie immer wieder unter Druck setzen können, dann mit diesen Returns. Und haben im ersten Satz hat ihnen ein Break gereicht, gleich zu Anfang. Und im zweiten Satz war es dann so, dass dann bei 5:5 das Break dann kam. Dann musste Andreas Mies ausservieren. Das hat ein bisschen gekostet. Das hat auch ein bisschen Nerven die beiden gekostet, weil dann auch bei einem Matchball ein Fußfehler von Andreas Mies gecallt worden ist, wo ich gedacht habe, wow, im Finale bei einem Matchball Fußfehler zu callen, das ist nicht so schlecht. Jedenfalls hat sich Andreas Mies dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen und sie haben jetzt gewonnen. Und sie sind jetzt zweifacher Grand-Slam-Sieger. Sie haben letztes Jahr das Halbfinale bei den US Open erreicht. Ich möchte einmal gerade aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Anfang des Jahres bei den Australian Open, wir waren beide ja vor Ort, da haben die beiden in der ersten Runde gegen Bublik Kukushkin verloren. Und wir waren hinterher in der Pressekonferenz und die Kollegen haben zu mir gesagt, weil ich immer in der ersten Reihe sitze, gerade auch so mit dem Mikro, haben zu mir gesagt, Andreas, stell du mal die ersten 4, 5 Fragen. Habe ich gesagt, ja super, kann ich machen. Und ich habe die ersten 4 Fragen gestellt und es kamen 2 Wortantworten darauf, weil beide komplett damals also fassungslos waren, ob ihrer Leistung und ob der Niederlage. Und wir beide haben uns dann hinterher unterhalten und haben gedacht, vielleicht wird das ein schwieriges Jahr für die beiden. Erwartungsdruck und da gucken auch mehr Leute drauf etc. eventuell hat den beiden diese Pause, die wir jetzt in den letzten 6 Monaten hatten, extrem gut getan. Sie haben ja deutlich andere Dinge dann gemacht als Tennis spielen und sie haben ja einen anderen Fokus gehabt in den letzten Monaten. Vielleicht sind Andreas Mies und Kevin Kravitz ja auch so ein bisschen die Gewinner dieser Corona-Pause gewesen.
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass die Doppelfelder jetzt auch ein bisschen anders ausgesehen haben. Ich denke, da hat man dann eben ja auch gesehen schon, vor allem bei den US Open, war dann ja auch klar, dass man nur über das Doppelranking reinkommt. Generell denke ich, hat bei vielen auch Einzelspielern der Fokus so ein bisschen sich wegbewegt, erstmal vom Doppel. Also da war eine Öffnung im Doppelfeld und es gibt kein herausragendes Paar und die beiden konnten das nutzen. Und es ist sicherlich im Bereich des Möglichen, dass sie diese Pause da zum Durchatmen benutzt haben, um das auch für sich einordnen zu können. Und dass es natürlich super ist, wenn man in seiner Vergangenheit was erreicht hat, aber dass dann in der Gegenwart und Zukunft nicht mehr allzu viel zählt.
Und einen kleinen Dämonen haben sie ja dieses Jahr dann auch bei den French Open besiegt. Sie haben nämlich gegen Bublik Kukushkin dieses Jahr auch gespielt und haben das Match dann relativ sicher in 2 Sätzen gewonnen und haben dann ja quasi auch nicht mehr zurückgeguckt. Das war insgesamt ein sehr, sehr souveränes Turnier von den beiden und man kann nicht so richtig meckern gegen dieses Match beziehungsweise gegen dieses Turnier, was die beiden hier gespielt haben. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben zum ersten Mal oder sind das erste deutsche Doppel, was 2 Grand Slams gewonnen hat und da ist nicht so richtig viel gegen zu meckern. Pavel Suarez haben die US Open gewonnen, haben jetzt das Finale erreicht. Auch die werden sich nicht unbedingt beschweren über ihr.
Ja, und Suarez kann als Double von Will Ferrell antreten, ja, mit dem Schnörres. Also ich fand, heute sah man wirklich Ähnlichkeiten. Und er ist ja so überall engagiert. Also der, denke ich, wird im Tennishosen noch erhalten bleiben, abseits seiner Doppeltätigkeit, die noch ein paar Jährchen weitergeht. Pavic dürfte der Jüngste in der Runde sein. Der wird sowieso noch einiges über die nächsten Jahre gewinnen. Also hier standen schon 4 im Finale, bei denen es nicht unmöglich ist, dass wir die nochmal in Finals bei Grand Slam sehen.
Wenn ich dich einmal da gerade verbessern darf, Kevin Kravitz sieht vielleicht älter aus, ist aber auch erst 28 Jahre alt und Mate Pavic ist 27 Jahre alt. Du hast recht, er ist doch der Jüngste. Und Kevin Kravitz und Andreas Mies werden jetzt wahrscheinlich dann doch deutlich länger spielen, als man das vielleicht dann gedacht hat. Wie gesagt, wir haben drüber spekuliert Anfang des Jahres, vielleicht wird das dieses Jahr nicht so richtig gut, aber sie haben jetzt den 2. Grand Slam geholt und sie sind ungeschlagen in Paris und da kann sich Rafael Nadal mal eine Scheibe von abschneiden, oder?
Ja, würde noch hart arbeiten müssen.
Aber wird hart arbeiten müssen. 99-2 gegenüber 12-0 steht es hier für Rafael Nadal. Und damit haben wir noch einen ganz guten Übergang zu morgen, zu dem Spiel. Rafael Nadal morgen gegen Novak Djokovic. Tja, was erwarten wir für ein Match? 56. Mal, dass wir das Match sehen.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Wir haben es gestern gesagt, natürlich in der Theorie muss Nadal der Favorit sein, einfach weil er ungeschlagen in Halbfinals und Finals in Paris ist. Aber auf der anderen Seite ist es vermutlich das Match, also ich würde so sagen, Djokovic geht als so klarer Favorit in der Theorie da rein, weil ihm das Matchup liegt, weil er der beste Spieler des Jahres ist, weil er mehr Matchhärte im Moment hat, weil er ja jemand ist, der das letzte Match der beiden hier auch in Paris gewonnen hat. Es spricht sehr, sehr viel für Djokovic und trotzdem ist es immer noch sehr schwer vorstellbar, dass Nadal das Finale verliert. Und ja, ich werde bei meinem gestrigen Tipp bleiben, dass es Djokovic gewinnt und bin sehr gespannt drauf. Wenn es passieren würde und auch wenn es sich andeutet, das wäre natürlich schon was Historisches, wenn Nadal hier ein Finale gegen Djokovic verlieren würde.
Es wäre sein 100. Sieg, sollte Rafael Nadal hier gewinnen und es wäre sein 13. Titel und man soll nicht so weit in die Zukunft gucken, aber es ist schwer vorstellbar, dass es irgendwann nochmal einem Spieler gelingt, 13 Mal ein Grand Slam Turnier zu gewinnen und nur 2 Niederlagen dabei zu bringen. Das ist nur ganz, ganz schwer vorstellbar. Also 12 ist schon eine unfassbare Zahl, 11 war eine unfassbare Zahl, 10 war eine unfassbare Zahl. Und es geben einem ja komplett die Superlative bei Rafael Nadal aus. Und bei Djokovic finde ich halt sehr, sehr interessant. Er hat selber gesagt, er möchte unbedingt die 20, die 21 erreichen. Er möchte unbedingt an Rafael Nadal und an Roger Federer vorbei. Und ich glaube, er ist von diesem Willen dann ja auch getrieben.
Ja. Also vielleicht fast noch mehr als die anderen beiden. Und gewinnt er morgen, haben wir die Situation 2019-18, was die Grand-Slam-Titel angeht. Wenn nicht, haben wir 2020-17. Dann wird es natürlich schon unter Umständen schwer für Djokovic, weil er sich dann eben wirklich an beiden wird abarbeiten müssen. Ich glaube, schafft er es hier auf 2019, 18, dann dürfte er eigentlich der Favorit sein, am Ende seiner Karriere mit dem meisten Grand Slam-Titel dazustehen. Also steht nur ein klein bisschen Geschichte morgen auf dem Programm.
Ganz kleines bisschen. Um 15 Uhr steht das auf dem Programm. Um 11.30 Uhr wird schon das Doppelfinale geben zwischen Alexa Gouracci und Desiree Krawczyk auf der einen Seite und Timia Babosch und Kristina Mladenovic auf der anderen Seite. Babosch und Mladenovic sind da sicherlich die Favoritinnen. Wir werden morgen natürlich auch über dieses Damen-Doppel sprechen. Und einen Fehler müssen wir jetzt ja gerade noch berichtigen. Es waren nicht die Bryan-Brüder, die 2010, 2011 ihren French Open-Titel, ihren Australian Open-Titel verteidigt haben und damit das letzte Paar waren, was einen Titel verteidigt haben, nämlich Max Mirny und Daniel Nestor haben 2011, 2012 die French Open gewonnen und damit ihren Titel damals verteidigt. Das müssen wir noch gerade zur Komplettheit sagen. Es wurde nicht auf Eurosport übertragen, sondern nur im Stream. Wir beide sind komplette Streamgucker, was das angeht. Wir sind gefragt worden, was ist eure Meinung, dass solch ein Spiel nicht im Fernsehen zu sehen ist?
Ja gut, also es wird jetzt niemand überrascht sein, wenn ich sage, dass ich seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr habe und jetzt hier auch also ich habe jemanden wie Stach über die Jahre, glaube ich, noch nie wirklich gehört. Ich weiß, wie er aussieht, ich weiß, wie er im echten Leben redet, aber ich weiß nicht genau, wie er sich im Fernsehen anhört, von daher, ich habe jetzt nicht so den Bezug zu, bin sonst nicht der Mensch, der Technologie am besten versteht, aber beim Fernsehen habe ich mich schon vor so langer Zeit verabschiedet, dass ich es jetzt gar nicht mitbekomme, wenn es nicht im Fernsehen läuft.
Ja, ich war jetzt 14 Tage auch Streamgucker und was ich mitbekommen habe, hat Eurosport eine Übertragungsverpflichtung der Frauen-Bundesliga gehabt und deswegen konnten sie dieses Match dort nicht im Fernsehen zeigen und wir können da dann auch nur sagen, ja, wir haben es im Stream geguckt und uns hat es tatsächlich dann nichts ausgemacht. Die beiden, Krawitz und Mies, könnten durchaus mehr Anerkennung noch bekommen, beziehungsweise könnten mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber vielleicht hat das ja jetzt mit dem zweiten Grand-Slam-Sieg dann ja auch noch ein bisschen was gebracht. Auf jeden Fall, Kevin Krawitz, Andreas Mies haben dieses Turnier gewonnen und Iga Swiatek hat ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Es war ein aufregender Tag hier in Paris und morgen gibt es dann nochmal das große Finale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic und natürlich das Damen-Doppelfinale. Das war's schon wieder für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und morgen sind wir um 15 Uhr pünktlich wieder da und werden dann natürlich nebenher auf Twitter das Spiel tickern, werden vorher natürlich auch ein paar Tweets zum Damen-Doppelfinale haben und dann morgen Abend gibt es unser letztes Daily hier, unser Tour de Jour von den French Open auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal hat es fast geklappt, dass wir jeden Tag einen Podcast raushauen konnten. Wir haben sehr viele Podcast-Downloads in den letzten Wochen gehabt. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.